Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, es ist Dienstag, der 17. November um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, deren Verträge immer langfristig verlängert werden, Doppelpass und R hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Gast heute vorstellen zu dürfen. Es ist unser sportlicher Leiter Jochen Kienz. Hallo Jochen. Jochen, hörst du uns?
Ja, ich höre euch. Hallo.
So, ich glaube, jetzt funktioniert's. Was sagen die anderen? Funktioniert's? Okay, unglaublich, aber wahr, es funktioniert, alles klar. Okay, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau, unser Gast ist da, der sportliche Leiter, also der Gast ist schon die ganze Zeit da, aber nun ist auch die Technik da. Der Gast ist der, ihr habt es ja alle mitbekommen, der sportliche Leiter des SV Waldhofs, Jochen Kienz. Hallo Jochen.
Ja, hallo, guten Abend.
Okay, wunderbar. Also, dann würde ich mal sagen, Max, legen wir gleich los. Du hast dir bestimmt eine erste Frage ausgedacht.
Ja, klar.
Also jetzt erstmal die obligatorische Frage. Jochen, wie geht's dir zurzeit?
Ja, alles gut soweit.
Ja, gut. Dann gleich die nächste Frage, die unsere Hörer interessiert. Wie sieht der sportliche Leiteralltag aus?
Ja gut, es ist natürlich so, dass die Trainingsarbeit im Moment dann auf meinem Plan ist, wo ich täglich dann im Training bin, wo ich das Training beobachte, wo ich die Spielformen, wo ich die Arbeiten von unserem Trainerteam dann mir anschaue und da eigentlich auch alles überwache und eigentlich auch immer da bin, weil wir natürlich auch mit dem Thema Corona natürlich irgendwo dann schon speziell auch immer aufpassen müssen, halten wir die Abstände ein, haben alle die Masken auf, was natürlich ganz, ganz wichtig ist in der jetzigen Phase. Und ja, die Telefonate, ja, gewisse Dinge, die noch um die Mannschaft herum gehören, dann die Neuverpflichtungen. Da ist es dann auch so, dass ich durch mein Netzwerk, da ich ja aus Mannheim bin, dann auch den Jungs dann nochmal helfe, vielleicht die ein oder andere Wohnung zu bekommen oder was dann auch immer anfällt, weil es einfach wichtig ist, dass unsere Spieler sich wohlfühlen und dass wir einfach für unsere Spieler auch ja, versuchen, dass sie sich schnell ankommen.
Wie sieht es eigentlich aus? Jochen, ist unsere Kaderplanung eigentlich schon abgeschlossen? Also es gibt ja auch immer mal wieder Trainingsgäste. Ich glaube, Kübler war da, Paljuka. Wie sieht es denn da aus? Soll da noch was gemacht werden?
Ja, also definitiv ist es so, dass die Kaderplanung nie abgeschlossen ist, weil es kann sich ja morgen einer verletzen oder es kann irgendwo sein, dass im Winter vielleicht ein Spieler sagt, er möchte mehr spielen, er möchte sich verändern. Und dann muss man immer vorbereitet sein, muss den Markt kennen, muss dann auch schon im Vorhinein schon wissen, was könnte man machen, wenn jetzt diese Situation eintritt. Und da ist man immer so ein bisschen am Planen und das gehört ja auch das ganze Jahr dazu.
Okay. Du bist also sozusagen noch weiter am Plan, beziehungsweise warst die ganze Zeit. Jetzt gibt hier eine Frage von Manitou, der fragt, welche Neuzugänge sind denn 100% Keens gescoutet sozusagen und welche sind eigentlich noch von dem Vorgänger Loviso? Vielleicht können wir ja mal mit deinen erstmal anfangen.
Alles von mir gescoutet. Ich meine, im Endeffekt bin ich derjenige, der die Entscheidungen trifft. Ja. Der Anthony Loviso hat bei uns als Scout gearbeitet. Das hat er auch sehr, sehr eifrig gemacht und war sehr, sehr akribisch. Das hat er gut gemacht, muss man sagen. Nichtsdestotrotz ist es meine Entscheidung, wen ich dann im Kader, wem ich dann einen Vertrag gebe, wen ich dazu nehme. Und insofern muss ich natürlich einen Überblick über den Markt haben.
Weißt du nicht, warum mit Loviso nicht verlängert wurde? Man hat irgendwie gelesen, es ging um 450 Euro.
Nein, das ist völlig falsch. Also das hat mich auch ein bisschen, muss ich sagen, dann auch enttäuscht, weil der Anthony hat von mir einen Anruf bekommen, als es damals so war, dass wir gesagt haben, unser Geschäftsführer hat die Entscheidung getroffen, dass wir die Minijobs dann auch aussetzen müssen, beziehungsweise im ersten Schritt jetzt auflösen müssen, weil wir auch nicht wussten, was passiert. War natürlich auch eine ganz, ganz heikle Situation oder ist es auch. Corona trifft die Vereine sehr extrem. Mhm. Und mit Anthony war ganz klar ausgemacht, so wie es weitergeht, ist er wieder im Boot. Mhm. Und dann habe ich dann auch aus der Zeitung dieses Interview gelesen und war dann irgendwo schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Mhm. Weil ich bin derjenige gewesen, der den Anthony damals von der U23, als er Co-Trainer war, spielender Co-Trainer war, nach oben gezogen hat, der ihm, glaube ich, vieles mitgegeben hat, der ihm diese Abläufe, das alles ermöglicht hat, der ihn gefördert hat. Und wenn dann sowas im Nachgang kommt, war es für mich unverständlich. Aber es war vielleicht auch ein bisschen der Frust, weil er natürlich auch gerne ins Fußballgeschäft ganz eingestiegen wäre und hätte seine Arbeit verändert, aus seinem Job raus wollte und wir nicht in der Lage waren, das dann auch finanziell zu stemmen.
Okay, also er wollte eigentlich ein bisschen, wie sagt man denn, mehr praktisch Kompetenzen oder umfassendere Arbeit beim Waldhof oder komplett beim Waldhof dann arbeiten, angestellt sein.
Er wollte komplett, wollte das, was er getan hat, also komplett für den, für den Waldhof dann machen. Ja. Aber wie gesagt, ich muss nochmal sagen, er hat sehr gut gearbeitet, hat mir zugearbeitet. Seine Aufgabe war es, dass er mir seine Meinung sagt. Die hat er mir gesagt. Das war wichtig für mich, dass ich mich austauschen konnte. Wir hatten einen sehr engen Austausch. Er war in sehr vieles eingeweiht oder fast ja alles, bis auf die Verträge, die habe dann ich alleine gemacht. Hat toll gearbeitet und insofern hat es mich eigentlich ja schon persönlich ein bisschen getroffen, dass dann sowas im Nachgang dann kam. Aber wie gesagt, das ist menschlich, das gehört manchmal dazu. Da stehe ich auch drüber. Mhm. Und ich wünsche ihm da auch alles Gute bei seiner neuen Aufgabe in Sandhausen.
Ja, das tun wir dann natürlich auch. Genau, jetzt, was ich immer wieder gelesen habe, ich weiß nicht, ob du die feinen Fragen waren ja auch einsehbar, viele Leute haben sich jetzt so ein bisschen, jetzt mal wieder aktuell zu unserem Kader zurück, ein bisschen gewundert, dass jetzt mit Quadbo, spricht das, ich glaube, es war richtig, ein weiterer Außenstürmer verpflichtet wurde und nicht zum Beispiel wie ja vielleicht eher erwartet ein Mittelstürmer oder auch ein Innenverteidiger, nachdem wir ja dieses Jahr auch einiges an Verletzungspech hatten. Wie kam es denn dazu und wäre nicht ein Innenverteidiger sinnvoller gewesen?
Nein. Es ist einfach so gewesen, dass wir eine Überbrückungszeit hatten. Die mussten wir aufgrund der Tatsache, dass Golke, Verlat und Segert ausgefallen sind, dazu noch Schuster und Christiansen, der kurzzeitig ausgefallen war, fünf Spieler, die eigentlich IV spielen können, ersetzen mussten. Das haben dann Marcel Hofrath und Jan Just sehr gut gemacht. Mhm. Jan Just, darf man nicht vergessen, hat auch 1,5 Jahre nicht gespielt, er war sehr lange verletzt. Hofi ist eigentlich linker Verteidiger, haben das beide sehr gut gemacht und nichtsdestotrotz hat man gemerkt, dass es keine reinen Innenverteidiger sind. Aber das war eine Überbrückungszeit für uns und die mussten wir eigentlich aufgrund der Langfrist oder aufgrund der kurzfristigen Verletzungen dann überbrücken.
Okay. Ja.
Wie war Manfred, das? Um zu Manfred nochmal zurückzukommen. Ja. Manfred wollte ich letzten Winter schon holen zu uns und das hat dann leider nicht geklappt, weil unser Trainer dann auch, der Bernhard damals, hatte ein bisschen die andere Planung. Er wollte einen kleineren Kader haben, er wollte den Kader nicht zu groß haben, nicht so aufgebläht, damit man auch keine unzufriedenen Spieler dann im Kader hat. Das ist aber auch legitim, das ist auch gut und da hat jeder Trainer so seine Eigenarten. Der Bernhard wollte das so, kleinere Kader. Und der Patrick ist jetzt dann eher so, wie ich das auch sehe, dass man dann schon guckt, dass man sich breiter aufstellt. Wir haben im Nachgang, kann man dann sagen, wäre Corona nicht gekommen, wäre es vielleicht auch gut gegangen mit dem Kader, den wir letztes Jahr gehabt hätten in der Breite. So ist es natürlich extrem eng geworden und wir haben dann gemerkt, dass wir die Ausfälle, die wir dann hatten, nicht kompensieren konnten. Indem wir Mittwoch, Samstag immer gespielt haben, war es dann einfach eine hohe Belastung und das war dann wahrscheinlich auch der Punkt, warum wir dann irgendwo so ein bisschen weggebrochen sind zum Schluss.
Ja, aktuell sieht ja die Belastung nicht viel besser aus. Ist man dieses Jahr besser gerüstet oder sind wir besser gerüstet?
Ja, wird man sehen. Es ist von vielen Faktoren abhängig. Es ist so, dass wir natürlich aufpassen müssen, dass wir Corona nicht in diesen Kreis der Mannschaft bekommen. Da sind wir sehr akribisch daran, schauen extrem darauf. Nichtsdestotrotz kann es immer mal passieren. Und wenn wir da die Abstände einhalten und wenn wir da immer die Masken aufhaben, dann glaube ich, dass wir da hoffentlich eine gute Chance haben, dass es auch so bleibt. Das wünsche ich mir. Und von der Breite vom Kader sind wir jetzt natürlich deutlich besser aufgestellt.
Okay, man hatte auch immer wieder das Gefühl als Fan, dass wir uns bei der Stürmersuche ein bisschen schwer getan haben. Was waren die Gründe dafür? War Corona auch ein Grund dafür oder war das einfach prinzipiell so, dass man sich eher mehr Absagen eingesammelt hat als Zusagen?
Also definitiv haben wir uns einige Absagen eingehandelt, das ist richtig. Weil wir natürlich auch, wenn wir einen Stürmer suchen, dann auf den Markt schauen, was ist möglich. Und trotz der Suche dann auch wir irgendwo schauen müssen, dass wir wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen treffen. Das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig für uns in unseren Rahmenbedingungen, aber nichtsdestotrotz haben wir dann einfach gesagt, okay, oder ich habe dann einfach gesagt, jetzt warte ich ein bisschen, jetzt schaue ich, was möglich ist. Insofern war dann auch das Thema Koffi und Busian nochmal ein bisschen heißer. Dann habe ich geschaut, wie weit ich komme, und dann hat sich das ergeben, dass Joe dann endlich zugesagt hat, Boyamba. Mhm. Und da hatten wir dann schon mal einen, wo ich gesagt habe, der kann Tore schießen. Der kann auf allen drei Positionen vorne spielen, sehr guter Spieler, bringt auch Geschwindigkeit mit. Zu Gilian Jurcher, den wollte ich schon seit 1,5 Jahren haben. Da hat es dann auch irgendwo, lief es in die Richtung. Und insofern war halt zu dem früheren Zeitpunkt war das nicht für uns möglich. Wir sind ruhig geblieben, oder ich bin ruhig geblieben, und habe dann im Nachgang auch noch mit Anthony Rotschen, der dann auch noch auf den Markt kam, glaube ich, drei sehr gute Stürmer noch dazu bekommen.
Ja, das hoffen wir doch auf jeden Fall. Du hast immer wieder davon gesprochen, dass wir, ja, wie du es eben gesagt hast, etwas abwarten müssen, ein bisschen den Markt sondieren, beziehungsweise vielleicht auch den Spielern zeigen, dass es vielleicht realistischere, oder dass die Spieler realistischer werden, und dann sozusagen auch letztlich ins hohe Regal zu greifen. Würdest du sagen, dass es dir diesmal gelungen ist? Und wenn ja, praktisch mit wem, ja?
Ja gut, ich werde ja natürlich immer wieder auf diese Aussage ins obere Regal zitiert, und ich muss einfach sagen, ich habe das letztes Jahr so gemacht, wo ich einfach gesagt habe, ich warte jetzt und gucke mal, was noch da oben runterfällt. Letztes Jahr war es der Max Christiansen, den wir dann bekommen haben. Mhm. Wenn ich das anders gemacht hätte, würde der Max wahrscheinlich heute nicht hier spielen. Mhm. Das ist ganz einfach. Und dieses Jahr ist es so, dass ich, glaube ich, mit Boyamba, Jurcher und ich sage auch Rotschen, nochmal drei wirklich sehr, sehr potenziell gute Spieler dazu bekommen habe.
Okay, hat sich das Warten gelohnt, sozusagen. Ja, genau. Auf der anderen Seite stehen ja auch wieder auch eine große Frage, beziehungsweise die immer wieder gestellt wurde. Wann beginnen jetzt eigentlich in der Regel die Vertragsverhandlungen mit Spielern, die man unbedingt halten will?
Also es ist ja so, dass ich das ganze Jahr immer im Austausch bin mit den Beratern. Also Ich habe sehr viele Beratergespräche. Es ist auch so, dass ich jeden Berater, entweder gehe ich ans Telefon und spreche mit ihnen oder ich rufe sie zurück. Weil das einfach auch meine Aufgabe ist, es sehr, 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 sehr viel, muss ich sagen, aber das gehört dazu. Und das sind natürlich interne Abläufe, die wir da besprechen. Und da werden wir dann, wenn wir soweit sind, werden wir dann auch Vollzug vermelden. Klar ist aber natürlich auch, dass Spieler, die besondere Leistungen bringen, die noch ein gutes Alter haben, jung sind, dass die natürlich auch ihren Weg weitergehen möchten und sich für Liga 2 oder vielleicht auch 1 empfehlen wollen. Mhm. Da ist es natürlich auch verständlich, dass dann der eine oder andere da auch abwartet, weil er natürlich auch seinen Markt sich mal anschauen möchte. Was hat er für einen Markt? Mhm. Hat er vielleicht die Chance, in die zweite Liga zu kommen? Da ist es auch nicht wichtig, was man ihm finanziell anbietet. Da ist es meistens so, dass die Jungs ihren nächsten Schritt gehen wollen, und das ist total legitim, und das müssen wir alle verstehen, auch wenn wir das Waldhofherz dann in uns tragen. Es ist einfach so, dass es da für die Entwicklung dann auch wichtig ist, dass die Jungs dann auch ihren nächsten Schritt gehen. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auch für den Valmir und für den Mitch, zwei tolle Spieler, dass sie diese Chance bekommen haben und sich da beweisen dürfen.
Mhm. Okay. Jetzt ist es ja trotzdem, ich gucke gerade, von Working Class Fan, glaube ich, die Entwicklung zum Beispiel von jetzt, wie du gemeint hast, von Walle und Mitch, die ja jetzt zum Beispiel nicht so überraschend war, ne? Die ja schon über vielleicht 2-3 Jahre, Walle 2 auf jeden Fall sehr gute Leistungen bei uns gebracht haben. Trotzdem gelingt es uns selten, wirklich Geld mit unseren Spielern zu machen. Was ist denn so der Grund sozusagen, dass wir selten Spieler haben, die einen langfristigen Vertrag haben, oder auch gute Spieler, so dass wir vielleicht mit denen Geld akquirieren können, wie zum Beispiel bei Timo Kern?
Also ich muss jetzt sagen, als ich Valmir geholt habe, dann hieß es, ach Gott, was will man mit denen, der ist ja nur verletzt. Mhm. Valmir habe ich von seiner Bundesliga-Zeit noch gekannt. Als er mir angeboten wurde, habe ich natürlich das mir sofort angeschaut nochmal, den aktuellen Stand, habe mir dann ein Länderspiel angeschaut gegen Deutschland, in dem er gespielt hat, U21, und wusste dann direkt im Nachgang, dass ich den Spieler verpflichten möchte. Dann haben wir uns mit dem Spieler getroffen, Bernhard und ich damals, und hatten gute Gespräche. Im Nachgang habe ich dem Berater damals direkt ein Angebot gemacht. 24 Stunden später hatte er das. Wir wurden uns relativ schnell einig und haben Valmir dann geholt. Es ist aber meiner Meinung nach schon so, wenn man jetzt überlegt, ich bin jetzt 3 Jahre da, wir haben Timo Kern für richtig gutes Geld verkauft, mussten wir auch verkaufen, weil der Timo diesen Schritt gehen wollte, weil es natürlich auch für einen Spieler in seinem Alter auch verständlich ist, wenn er so ein Angebot bekommt, dass er das machen möchte. Das ist eine Absicherung auch, so viel verdienen die Jungs ja auch in der Regionalliga nicht, dass man das akzeptieren muss und auch verstehen muss, dass er das unbedingt wollte. Dem haben wir dann auch nachgegeben, wurden dafür gut entschädigt und haben dafür dann im Nachgang Max Christiansen geholt. Das war dann, glaube ich, kein so ganz schlechter Wechsel.
Definitiv nicht, aber wenn man so guckt, ich weiß nicht, ob Amin schon vor deiner Zeit war, wen haben wir noch? Bitte?
War zu
deiner Zeit, genau. Dann Meierhöfer, jetzt irgendwie Schulz und Soleimani. Man hat ja jetzt auch zum Beispiel mit Schuster und Christiansen, wo man denkt, hey, das sind die Leute, wo wir wirklich auch mal Geld machen könnten. Also entweder können wir sie halten langfristig oder Geld machen, und dann laufen die praktisch immer aus. Das ist so ein bisschen, was ich hier
Das ist genau das, was ich eben gesagt habe, weil ich einfach sage, die Jungs wollen ihren nächsten Schritt gehen. Denen kommt es gar nicht aufs Geld drauf an. Den kommt es eigentlich nur darauf an, dass sie sich empfehlen, weiterhin empfehlen während der Runde und gucken, vielleicht haben sie ja die Chance, in die zweite Liga zu kommen.
Das ist doch verständlich. Das heißt sozusagen, man ist schon in Gesprächen, aber sozusagen es wird dann Verhalten reagiert von Seiten der Spieler. Also man versucht
schon. Also total verständlich für mich. Ich meine, ich habe, Valmir hatte oder auch Mitch hatte im September nach dem dritten, vierten Spieltag der dritten Liga, habe ich das erste Mal Gespräche mit seinem Berater aufgenommen. Aber es ist total klar, der Mitch hatte den Traum, in die zweite Liga zu gehen, und
okay.
Hat natürlich auch immer besser gespielt, dann muss man auch sagen, war für mich der Spieler, der letztes Jahr am besten performt hat, über die ganze Runde hinweg gesehen. Hat eine tolle Runde gespielt, ist ein feiner Junge, muss ich echt sagen. Und dem kann man nur gratulieren, dass er das geschafft hat. Und beim Valmir war es genauso. Da habe ich direkt nach der Verletzung in Kaiserslautern habe ich versucht, das erste Mal ihn zu verlängern. Habe das auch mehrmals dann immer wieder versucht. Und es ist halt bei solchen Spielern, wie gesagt, nochmal, da kommt es nicht aufs Geld drauf an, da kommt es auf das drauf an, dass die sich weiterentwickeln wollen.
Okay.
Das können sie natürlich dann in der zweiten Liga dann schon besser. Ist verständlich, meiner Meinung nach.
Wenn wir sehen. Okay, nee, aber dann.
Dieses Jahr hatten wir 5 Spieler, die hätten, die Nachfragen hatten.
Ja.
Da hätten wir schon was verkaufen können. Aber aufgrund der Corona-Situation war es dann so, dass die Preise, die uns, oder die Summen, die uns angeboten wurden, in keinem Verhältnis dazu standen, dass man, ich sage jetzt mal, so talentierte Spieler dann weggibt für relativ wenig Geld. Traurig für die Jungs, muss man sagen, dann für den einen oder anderen, aber die haben das total professionell aufgenommen, haben gesagt, okay, sie bleiben hier, sie haben sich ja auch irgendwo committed, indem sie den Vertrag unterschrieben haben und machen das auch toll, und ist aber auch verständlich. Ne?
Ja, dann mal die Frage, wenn wir gerade bei den Verträgen sind. Für uns als Außenstehende wirkt es ein bisschen schwierig, das Ganze noch einzusehen mit den Verträgen. Warum gibt man das nicht mehr offen in der Pressemitteilung bekannt, wie lange ein Spieler Vertrag hat oder ein Verantwortlicher?
Ja, das ist einfach eine Sache, wo wir uns intern darauf geeinigt haben, wo wir gesagt haben, wir geben jetzt da keine Auskunft mehr drüber. Das sind ja auch Vertragsdetails, die wir auch nicht laut Vertrag auch nicht rausgeben dürfen. Es ist so, dass ich natürlich immer versuche, die Spieler langfristig, wenn ich einen Spieler sehe und denke, der ist gut. Anthony Rotschen habe ich jetzt auch für längere Zeit verpflichtet, weil ich da Potenzial sehe. Oder auch Golke hat man ja auch gesehen. Das sind ja Spieler, die noch an uns gebunden sind. junge Spieler mit Talent. Aber es ist einfach so, dass Spieler mit Potenzial, die wollen, wie gesagt, die wollen ihren nächsten Schritt gehen irgendwann. Mhm. Und die wissen natürlich auch, dass wenn dann eine Ablösesumme fällig ist, dass es dann natürlich gerade auch jetzt dann nochmal extrem schwieriger wird. Aber ich glaube, da haben wir vom Vertragswerk her, muss ich sagen, glaube ich, wenn ich so ein bisschen analysiere für mich, dann glaube ich, dass wir da dann schon das Maximale rausgeholt haben.
Okay, ja, das ist mal interessant zu wissen, weil es wird ja immer so ein bisschen, also in der Presse zumindest, kommt so rüber, dass alle Spieler ungefähr ein Jahr nur Vertrag haben und uns die Spieler praktisch immer ablösefrei wechseln. Jetzt ist ja interessant, dass zum Beispiel Gohlke und Rotschen, war es Rotschen oder Jürcher? Rotschen, gell?
Quer durch ist es so, dass ich die schon relativ lange abgesichert habe, solange, wenn ich von einem Spieler überzeugt bin. Ich weiß auch, dass ein Anthony Rotschen Zeit braucht, ja. Mhm. Das ist heutzutage das Grundproblem, mhm. dass die jungen Spieler ja oftmals gar nicht die Zeit bekommen. Mhm. Und das muss man auch, die brauchen auch diese Entwicklungszeit, weil sie einfach jung sind, weil sie in ihrer Persönlichkeit noch reifen müssen, weil sie sich gut fühlen müssen, weil sie abrufen müssen. Sie müssen gesund bleiben, es sind viele ja. Faktoren, die da einfach einfließen und insofern, es waren zwei Spieler, die uns im Sommer ablösefrei beziehungsweise verlassen haben, die einen Einjahresvertrag hatten. Mhm. Der Rest hat, in der Regel mache ich keine Einjahresverträge.
Ah, okay. Wunderbar. Jetzt hier eine interessante Frage. Wir gehen mal ein bisschen weiter von, Bernhard spielt jetzt zweite Liga, hat er sich genannt. Er fragt, was bringt einen sportlichen Leiter dazu, so ein hohes persönliches Risiko zu gehen, in großen Teilen eine gut eingespielte Mannschaft und gleichzeitig quasi das komplette Trainerteam auszutauschen?
Ja, also die Aussage oder die Frage ist ja falsch. Also ich habe das komplette Trainerteam nicht ausgetauscht. Zwei Trainer sind bei uns geblieben, mit dem Veneziano und mit dem Findeisen. Ja. Und der Bernhard hat sich einfach entschieden, dass er sich, nachdem er sich 2,5 Jahre bei uns empfohlen hat, dass er einfach was Neues machen möchte. Ist legitim. Ja. Ich muss sagen, ich habe damals den Bernhard verpflichtet. Da hieß es dann auch in den Foren, so wie ich das dann im Nachgang mitbekommen habe, ach Gott, wie kann man den holen? Mhm. Ich war von ihm überzeugt, deswegen habe ich ihn geholt.
Warum konnte sich jetzt mit Dreis konkret nicht geeinigt werden? War das zum Beispiel so unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel jetzt wie die Kadergröße oder an was lag es dann konkret?
Ja, weil wir teilweise unterschiedliche Vorstellungen hatten, mhm. weil es einfach dann auch nicht mehr richtig gepasst hat. Das war nichtsdestotrotz, wir haben
also zwischen dir und ihm jetzt oder was? Oder?
Genau. Ah, ja. Wir haben im April dann ein Gespräch geführt, wo ich ihm gesagt habe, dass ich gerne mit ihm weitermachen würde, aber wir müssen gewisse Dinge auch dann ein bisschen verändern. Mhm. Wo ich einfach gesagt habe, das und das ist wichtig, da müssen wir auf den Verein schauen. Das sind gewisse Vorgaben von einem sportlichen Leiter auch, das ist ganz normal in dem Geschäft.
Was denn verändern? Also
Das sind Internas. Es ist zum Beispiel ganz klar bei uns so immer besprochen worden, er stellt auf und ich stelle ein. Das war natürlich auch ein Thema. Mhm. Das war auch so geregelt. Ich habe ihm bei seiner Aufstellung nie reingeredet. Er hat meine Meinung gewusst. Mhm. Wenn er mich gefragt hat, habe ich ihm das auch gesagt. Ich bin da nicht reingegrätscht und habe ihm irgendwas vorgegeben oder habe gesagt, mach mal das oder das. Ich wollte ihn da auch gar nicht verunsichern, weil du verunsicherst ja auch einen Trainer, wenn du ihm irgendwo sagst, ja, mach doch das oder mach doch das. Mhm. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, ihn dann in diesen Momenten zu unterstützen, wenn es mal nicht läuft. Und nichtsdestotrotz, wir haben tolle 2,5 Jahre zusammen gearbeitet. Es war die richtige Entscheidung, die ich damals getroffen habe, dass ich ihn geholt habe. Er war genau der richtige Trainer für den Waldhof. Und er hat aber die Entscheidung getroffen, dass er nicht weitermachen möchte und sich irgendwo anders orientieren möchte und vielleicht den Weg dann in die zweite Liga gehen möchte. Das hat er jetzt getan. Mhm. Also wünsche ich ihm von meiner Seite sehr viel Glück und Erfolg. Und alles andere muss ich akzeptieren. Und beim Benny Sachs war es genauso. Mhm. Da musste ich das auch akzeptieren. Mhm.
Noch ganz kurz, was auch irgendwie immer so rumgeistert, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch jetzt aufklären, dass ihm praktisch sozusagen nur ein Einjahresvertrag vor gelegt wurde und sozusagen das ja vielleicht auch nicht angemessen für seinen sportlichen Erfolg war. War das so oder also wie verliefen denn da konkret die Vertragsverhandlungen?
Also es ist ganz einfach. Wir haben damals die Situation mit Gerd Deiss gehabt, wo der Verein dann im Nachgang sehr lange auch noch die Bezüge vom Herrn Deiss bezahlen musste. Mhm. Das hat einen Verein, dem es finanziell nicht gut geht, oder der ein bisschen im Schwimmen ist, natürlich schon irgendwo war das eine schwierige Situation. Insofern hat der Verein und jeweils immer, am Anfang habe ich ein halbes Jahr unterschrieben, dann habe ich ein Jahr unterschrieben, dann habe ich wieder ein Jahr unterschrieben und dann hat der Verein gesagt, er möchte gerne, dass ich länger unterschreibe. Mhm. Für mich ist es kein Problem gewesen. Für Bernhard war es eins. Ich hätte auch einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ich bin da relativ gelassen, weil ich einfach sage, der Fleißige wird immer belohnt.
Ja.
Und es ist eine besondere Situation. Wir sind zu Hause,
ja.
Was unheimlich viel wert ist, wenn man in seinem Umfeld sein kann, wenn man bei seiner Familie sein kann. Das ist mir einfach viel mehr wert gewesen als was anderes.
Okay.
Und ich kann da nur für mich sprechen. Für mich war das nie ein Thema, die Vertragslaufzeit. Ich brauche auch keine Absicherung.
Ja.
Wenn man natürlich einen Vertrag eingeht, dann ist es natürlich so, dass man dann auch das Recht dazu hat, dass man da irgendwo vergütet wird.
Okay, alles klar.
Dann mal die interessante Frage, wie lange läuft denn der Vertrag? Kriegt man da was raus?
Von wem?
Von dir.
Da kriegt man auch nichts raus. Das ist ja, wie gesagt, das sind ja Vertragsinternas, die geben wir nicht an die Öffentlichkeit.
Okay. Genau, laut Zeitungsberichten wurde jetzt, gehen wir mal auf die aktuelle Situation ein, wurde Patrick Klöckner mit einer guten Perspektive überzeugt, nach Mannheim zu kommen. Mit welchen Argumenten konntest du denn Patrick überzeugen?
Ja, da musste ich eigentlich relativ wenig tun, weil er hat natürlich gesehen, was bei uns los war in dem Spiel im Dezember in Chemnitz bei dem 4-3. Ich glaube, da waren 9000 Zuschauer da, was ja jetzt für uns gar nicht so viel war. Aber die Atmosphäre trotzdem ist ja gigantisch bei uns, weil wir natürlich tolle Fans haben und eine super Unterstützung haben, was uns natürlich im Moment auch sehr, sehr fehlt. Und das war der Punkt 1, dem natürlich gefallen hat. Er hat gesehen, das ist Tradition, das ist ein geiler Verein, da kann man was erreichen, da kann man kann er seinen nächsten Schritt gehen.
Mhm.
Wir haben eine tolle Mannschaft, auch mit dem, was mit den Bausteinen, das wurde ja immer meiner Meinung nach sehr überspitzt von der Presse oder auch von den Foren, weil ich einfach gesagt habe, unser Grundstein, der war einfach gelegt mit Spielern wie Seegert, wie Spieler wie Schuster, wie Christian, Ferrati, Marx. Also es war schon so, dass wir Scholz, Königsmann, dass wir einfach schon eine Basis hatten und wir auch diesen Umbruch dann genutzt haben und ich auch gesagt habe, ich muss auch, das ist leider so im Fußball, im Profifußball, ich muss gucken, dass wir uns immer verbessern und kann dann keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Sympathien oder Verbundenheiten zu Spielern, die bei uns was geleistet haben. Es ist hier ein totales Leistungsprinzip, wir sind im Profisport. Und das muss ich dann leider auch so machen, auch wenn der eine oder andere vielleicht den einen oder anderen Spieler gerne bei uns weitergesehen hätte, aus persönlicher Sympathie oder wie auch immer. Ich muss das verantworten, ich muss diese Entscheidungen treffen. Ich habe da so entschieden, wie ich gedacht habe, es ist richtig für den Verein. Ich mache alles im Sinne des Vereines. Und wenn ich denke, ein Spieler passt nicht mehr zu uns oder ein Spieler ist uns zu teuer und ich kriege einen Spieler, der ist vielleicht potenziell besser für uns, dann muss ich das auswechseln. Das ist meine Aufgabe, dafür bin ich sportlicher Leiter. Und ob das dann dem einen oder anderen gefällt, das tut mir dann leid, da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen.
Okay.
Klar, aber ich finde es jetzt schwierig zu sagen, wir haben einen festen Baustein gehabt, wenn es immer wieder hieß, Christiansen, Schuster und Marx zum Beispiel, ist noch gar nicht sicher, dass die bleiben. Also war das dann nicht ein bisschen hochgepokert?
Oh, ja, im Nachgang muss man sagen, war es richtig, oder? Also ich meine, wie man es macht und es kann richtig oder falsch sein. Im Nachgang weiß man so immer alles besser. Das ist manchmal so. Manchmal muss man ein gewisses Risiko gehen. Im Endeffekt ist es so, dass uns Soleimani, Schulz, Deville und Korte, das waren die vier Spieler, die ich unbedingt eigentlich halten wollte. das waren die vier Spieler, die mich jetzt total überzeugt haben in der Saison. Mhm. Wenn man überlegt, 16 Verträge sind ausgelaufen, diese vier waren diejenigen, die ich gerne gehalten hätte, absolut. Der Rest war für mich dann irgendwo, wo ich gesagt habe, der eine oder andere junge Spieler muss auch wieder auf den Platz, der muss mehr Spielzeiten bekommen. Mhm. Da muss man auch sagen, wir haben ja tolle Jungs gehabt, auch mit Flick und mit Weig, die aus der Jugend, die wir aus der Jugend hochgezogen haben, die haben einfach irgendwo, die haben es gebraucht, einen Tapetenwechsel und müssen auch Woche für Woche spielen. Ja? Mhm. Das bringt den Jungs ja auch nichts und uns auch als Verein bringt es nichts, wenn wir irgendwie einen Spieler dann bei uns behalten und der sitzt nur auf der Tribüne. Ja. Dann werden sich die Jungs nicht entwickeln und insofern habe ich diese Entscheidung so getroffen und manchmal sind sie richtig, manchmal sind sie falsch, man muss aber Entscheidungen treffen. Das gehört einfach dazu.
Ja. Gut, dann haben wir jetzt ja eine aktuelle Linie, die man fährt. Und dadurch, dass der Kader erst relativ spät zusammengestellt wurde, wie gut konnte der Trainer arbeiten oder wie gut wurde um das System mit dem Trainer gearbeitet?
Gut, ich habe ja eine Spielphilosophie. Also mein Konzept ist ja so, dass ich eine gewisse Spielphilosophie habe, wo ich sage, ich möchte so und so Fußball spielen. Das haben wir auch meiner Meinung nach bislang sehr, sehr gut hinbekommen. Jetzt ist es natürlich so, dass klar, der eine oder andere Baustein hat noch gefehlt. Und da ist es dann so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, entweder man holt dann irgendeinen Spieler, wo man sagt, naja gut, die Qualität ist vielleicht jetzt nicht das, was man jetzt unbedingt haben möchte. Die Qualität, die man braucht auf der Position, um sich weiterentwickeln, die ist im Moment nicht möglich für uns, vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Und dann muss man irgendwo sich auch die Zeit geben und muss die Ruhe behalten und muss dann irgendwo sagen, man wartet ein bisschen. Das habe ich dann auch getan. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich mir die Spiele anschaue, die letzten zwei gegen Magdeburg zum Beispiel, Magdeburg war, glaube ich, Boyamba der einzige Spieler, der unter den ersten Elf war, der nicht zum Saisonstart da war. Mhm. Die Mannschaft ist schon sehr gut eingespielt. Wir haben eine sehr lange Vorbereitung gehabt. Für den Trainer ist es natürlich auch immer so, klar, der möchte natürlich auch mal 11 gegen 11 spielen. Das haben wir aber auch ganz, ganz ordentlich dann aufgefüllt. Im Nachgang haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns, was wir ja so und so wollen, wir wollen schon auf den Nachwuchs schauen, auf unsere U23, auf die U19. Auch wenn wir wissen, dass vielleicht die U19-Spieler noch ein bisschen Zeit brauchen, haben wir dann spezifisch U23-Spieler immer wieder dazugezogen, haben in der Vorbereitung U23-Spieler dabei gehabt, auch um aufzufüllen, haben diese Zeit überbrückt, haben auch jetzt noch U23-Spieler dabei, die wir fördern wollen, ja. Sind da auch immer im Austausch mit dem Oscar Corrociano, der uns dann natürlich, oder mit Simon Lander, der uns dann natürlich schon gewisse Spieler dann ans Herz legt, wir dann auch ein bisschen draufschauen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht mehr draufschauen können und haben im Moment auch wieder drei U23-Spieler zu unserem 26er-Kader.
Ich will mal
Trainingsbetrieb.
Ja, Entschuldigung, ganz kurz, Jochen, eine Frage, weil du gerade das mit der Spielidee entwickelt hast. Also ist das praktisch so, ich stelle einfach die Frage von Arnold, wurde die aktuelle Spielidee mit Glöckner zusammen entwickelt oder wurde praktisch erst sozusagen deine Spielidee entwickelt und hast du dann praktisch den passenden Trainer dafür gesucht?
Ja, also es ist so, dass ich eine Spielidee habe, dass ich Fußball spielen möchte, dass ich mir extrem Gedanken mache, dass ich die Mannschaft analysiere, ich gucke mir jedes Spiel im Nachgang abends dann zu Hause an von uns, schau, was haben wir schlecht gemacht, was haben wir gut gemacht, wo können wir uns verbessern, bin dann auch im Austausch immer mit dem Trainer und meine Spielphilosophie oder die vom Waldhof ist die, dass wir Fußball spielen wollen. Da gehört natürlich trotzdem der Kampf auch dazu. Und ich habe mir dann natürlich den Trainer dazu gesucht, der auch diese Spielphilosophie umsetzen kann, der sie auch spielen möchte. Dazu brauche ich natürlich die Spiele dazu. Ja. Für mich war es auch letzte Saison schon klar, dass wir versuchen müssen, dass wir mehr Tiefe reinbekommen. Deswegen wollte ich ja auch Manfred im Winter schon verpflichten. Schnelligkeit und Tiefe, das war für mich das Ausschlaggebende, weil fußballerisch waren wir toll, haben wir super letzte Saison gespielt. Was uns ein bisschen gefehlt hat, war diese Schnelligkeit und Tiefe und das habe ich natürlich dann spezifisch dann auch verändert.
Okay. Ist das Konzept, was wir jetzt fahren, langfristig? Also ich denke mal schon, dass es langfristig geplant ist, aber wie lange willst du mit diesem Konzept arbeiten und wann wird da der Erfolg kommen? Also jetzt, der Erfolg ist ja da, aber
beziehungsweise,
der große Erfolg.
Beziehungsweise darf ich mal umfragen, vielleicht, wie ist denn unser praktisch langfristiges Konzept? Ist es dann so ein bisschen angelegt, wie zum Beispiel, weiß ich, Freiburg oder Mainz?
Ja, es ist natürlich so, dass man im Fußball nie weiß, wie es in der Zukunft kommt. Ne? Man hat seine Ideen im Kopf, man hat sein Konzept irgendwo, wo man auch sagt, man möchte klar irgendwo was erreichen mit dem Verein. Der Verein ist ein Traditionsverein, der gehört wie, ich sag jetzt mal, 6, 7 andere Mannschaften, 8 Mannschaften aus der 3. Liga, vielleicht auch mal eine Liga höher. Das ist natürlich ein Wunschgedanke von uns. Da wollen wir irgendwann mal hin. Im jetzigen Fall müssen wir erstmal schauen, und das sieht man ja auch, wie extrem die 3. Liga ist, wo wirklich jeder jeden schlagen kann. Mhm. Müssen wir erstmal gucken, dass wir uns da etablieren, weiter etablieren und dann vielleicht irgendwann vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung auch bekommen, auch wenn es jetzt eine schwierige Situation ist, dass vielleicht auch der ein oder andere Sponsor dann sagt, Mensch, ich guck noch mal, ich gehe noch mal in mich und unterstütze den Verein jetzt trotzdem auch noch mal. Wie gesagt, es ist eine schwierige Zeit wirtschaftlich, aber wenn wir das wollen, dann werden wir da den Hebel ansetzen müssen, dass wir irgendwann auch ein bisschen mehr Etat zur Verfügung haben, weil Qualität dann ja schon relativ Geld kostet.
Ja. Aber trotzdem noch mal ein bisschen zu diesem Konzeptionellen. Jetzt stellen wir uns einfach vor, du arbeitest noch irgendwie 5 Jahre oder 10 Jahre in Mannheim, ja? Mit, vielleicht sogar mit Patrick Löckner oder Patrick Löckner. Wie sieht denn dann der Waldhof sozusagen aus nach deinen Vorstellungen?
Ja, da müsste ich jetzt in die Glaskugel schauen. Ich kann das so nicht beantworten. Ich kann nur eins sagen, ich werde immer das Beste für den Verein geben. Wir werden akribisch weiterarbeiten. Wir haben natürlich unsere internen Ziele, wo wir sagen, wenn wir auf den Platz gehen, wollen wir immer gewinnen. Ja? Mhm. Das ist auch keine Floskel, weil du kannst in dieser 3. Liga, kannst du eigentlich, du siehst, wie schnell es geht, welche Mannschaften dann auch auf dem Abstiegsplatz stehen, wie schnell man da unten reingerät. Mhm. Da kommt dann vielleicht Corona und du hast mal 2 Wochen so richtig raus, dann hast du noch 3 Langzeitverletzte, dann kannst du jetzt im Moment nur 3-mal wechseln. Mhm. Da kann es dann schon sein, dass es mal einen Einbruch gibt. Also die Mannschaften tun sich natürlich schon schwer und haben irgendwo einen Wettbewerbsnachteil. Mhm. Da müssen wir hoffen, dass das alles positiv bei uns bleibt, dass wir das so gestalten, dass wir da auch kein Risiko gehen und dass wir dann halt versuchen, uns weiterzuentwickeln.
Ich meine, die 3. Liga gilt ja so ein bisschen als auch als pleite Liga. Gibt es denn vielleicht irgendwie so einen 2-3-Jahresplan oder so, da auch mal rauszukommen und wirklich sozusagen an die großen, wie sagt man denn immer, Fleischtöpfe des Fernsehgeldes in der 2. Liga dran zu kommen? Also ist da irgendwie so sowas geplant oder ist jetzt erstmal dieses Jahr Konsolidierung?
Ja, wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir dieses Jahr nach diesem Umbruch eine ordentliche Runde spielen, wollen so schnell wie möglich dann auch die Punkte zum Klassenerhalt dann erreichen und wollen dann schauen, was ist möglich, weil wir haben ja jetzt in diesen Spielen gesehen, dass wir schon tollen Fußball spielen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Punkt haben auch liegen lassen, wenn man aber drauf schaut, gegen wen wir alles gespielt haben und wer dann auch alles da unten reingerutscht ist, dann haben wir es gar nicht so schlecht gemacht. Ich glaube auch die letzten Ergebnisse haben dann auch gezeigt, oder die letzten Leistungen haben gezeigt, was unsere Mannschaft imstande ist zu leisten. Es ist aber trotzdem so, dass wir da bodenständig bleiben müssen, weiter arbeiten müssen, fleißig sein müssen und ja auch ein bisschen das Spielglück brauchen. Das gehört dann natürlich alles dazu.
Okay.
Wie sehr bist du in dieses wirtschaftliche Konzept mit einbezogen? Weil du musst ja den Kader planen, du musst ja auch irgendwie ein bisschen mit dem Geld wirtschaften. Wie sehr ist da dein Kontakt zu Markus Komp und wie sehr wird da gesprochen?
Ja, es ist natürlich so, dass also es ist ganz klar abgegrenzt. Der Markus Komp, unser Geschäftsführer, ist für das Wirtschaftliche verantwortlich. Ich bin für den Sport verantwortlich. Da bekomme ich vor der Saison mein Etat. Da muss ich dann mich drin bewegen, muss schauen, dass ich das nicht überschreite. Das geht nicht, das ist natürlich ganz klar vorgegeben. Und ansonsten alle wirtschaftlichen Aspekte, alle wirtschaftlichen Entscheidungen, die trifft er. Da haben wir, in diesen Sachen haben wir jetzt keinen großen Austausch. Ich habe natürlich auch genug zu tun mit meinem Sportlichen. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und ja, nichtsdestotrotz, wenn man dann solche Entscheidungen dann von aus wirtschaftlichen Aspekten dann wie Kurzarbeit, wenn man das dann natürlich in der Saison hat, dann ist es natürlich nicht super förderlich für die Stimmung in einer Mannschaft, aber es hat halt seinen Grund gehabt, der wirtschaftliche Aspekt, und das musste ich dann auch mitgehen. Das bin ich auch, diese Entscheidung bin ich dann auch mitgegangen, habe ich mitgetragen, und ja, es ist ganz einfach, wenn uns übermittelt wird, dass es um das wirtschaftliche Überleben geht des Vereins, dann ist halt keine andere Möglichkeit, dann muss man das machen, das tut man dann auch. Und da muss ich auch nochmal sagen, da muss ich den Hut ziehen vor unseren Jungs letztes Jahr, die das auch es war zwar nicht besonders schön für die Jungs dann auch, aber das gehört auch dazu, und die haben es mitgetragen, und dann muss man auch im Nachgang sagen, dass man sich da eigentlich auch mal bedanken sollte bei den Jungs, weil das nicht selbstverständlich war.
Das auf jeden Fall. Jetzt hast du trotzdem zum Beispiel, wurde immer wieder jetzt auch von den Jungs, wie jetzt zum Beispiel die Will Korte, die du gerne gehalten hättest, oder auch bei wem war es noch, genau, Konrad und so, immer auch so ein bisschen die mangelnde Wertschätzung beklagt. Wie hast denn du die Situation gesehen im März?
Ja gut, also zur Klarstellung mal, mit Wertschätzung ist dann meist die Vergütung gemeint.
Okay.
Und hierbei ist es natürlich so, dass ich meine Rahmenbedingungen habe, in denen ich mich bewege oder wir uns bewegen.
Mhm.
Und es ist dann natürlich auch manchmal schwierig, wenn dann ein Spieler ein Nein oder es wird nicht verlängert als Antwort bekommt, und das zu akzeptieren ist natürlich dann schon schwierig.
Okay.
Insofern, ja.
Okay, waren das eher jetzt vielleicht so aus der Enttäuschung heraus, kann man das vielleicht so sagen?
Also ich muss sagen, ich war selbst mal Spieler, und ich habe in Rostock auch, ich konnte nicht mehr gehen, wollte es aber auch nicht wahrhaben. Der Verein hat dann natürlich mit mir nicht verlängert, das war für mich auch schwierig. Ich hatte auch die letzte Zeit, die letzten 8 Monate hatte ich dann kein Spiel mehr gemacht. Ich war nur noch auf der Tribüne gesessen, weil ich gar nicht mehr trainieren konnte richtig und nur noch sporadisch und immer wieder Schmerzen. Und aber das dann sich selbst einzugestehen, das ist schon schwierig, weil man sieht sich dann meistens schon besser, als man dann auch vielleicht ist. Mhm. Da ist dann die Selbsteinschätzung dann manchmal auch etwas verzerrt. Aber wie gesagt, das ist eine schwierige Situation, weil es natürlich auch am Ego kratzt, ne?
Ja, okay, gut. Wie ist es denn eigentlich, also es gab ja, der Gadde Stettler fragt zum Beispiel, in der Presse zu lesen war, dass der Spieleretat jetzt Corona-bedingt nicht reduziert wurde. Wurde es jetzt in der Zwischenzeit getan, oder hast du den gleichen Etat wie letztes Jahr?
Da machen wir natürlich zum Etat keine Angaben. Also es ist natürlich so, dass es interne Sachen sind. Ich glaube, wir haben mit der Familie Beetz haben wir einen super Unterstützer im Verein, der uns wirklich sehr viel geholfen hat, und der Walter wäre heute nicht da, wo er ist, ohne die Familie Beetz. Das muss man auch mal klar rücken.
Mhm.
Wir können uns da nicht beklagen.
Okay. Rechnest du eigentlich damit, dass es Mannschaften gibt, die, also jetzt nicht wir, die Corona-Krise nicht überstehen?
Das ist schon möglich, ja, das ist möglich.
Okay. Kommt dieser Verein hier aus der Nähe, aus der Gegend?
Oder? Es steht mir nicht zu, und das ist genau das, was heutzutage oftmals gemacht wird. Es wird, ja, wird sich ein Bild geschafft von außen. Man hört auch die Medien, die dann irgendwelche Vermutungen oder Halbwissen dann weitergeben. Ich kann das doch gar nicht beurteilen, was bei anderen Vereinen irgendwo passiert. Es geht mich auch nichts an. Ich habe auch genug mit unseren Sachen zu tun. Damit beschäftige ich mich eigentlich auch gar nicht. Das wird dann kommen, wie es kommen soll. Und wir müssen schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir schauen, dass wir einen ordentlichen Umgang mit unseren Sponsoren, mit unseren Fans, mit unseren Spielern haben, intern. Und das ist eigentlich das Hauptziel, was wir im Verein haben, dass wir schauen, dass wir gemeinsam was schaffen, und es geht nur gemeinsam. Dazu brauchen wir jeden, wir brauchen jeden Fan, wir brauchen jede Unterstützung von jedem Sponsor. Da auch nochmal an alle Sponsoren, an alle Fans vielen Dank von unserer Seite, von der Mannschaft, von mir, vom Trainerteam, die Unterstützung auch in diesen Spielen jetzt, wo jetzt dann sagen, nur 3000 Zuschauer da waren. Es war eine tolle Stimmung, also da muss man dann wirklich sagen, da muss man den Hut ziehen. Mhm. Das ist einfach, das ist toll, das ist schön, das macht Spaß.
Okay, alles klar. Nee, ist ja nur, das wäre schon gut, dass du da auf sozusagen nur auf uns schaust und so. Man hört ja auch schon von anderen, also sozusagen jetzt nicht nur von Fanseite, sondern andere sportliche Leiter, Manager etc. haben sich ja auch zu gewissen Situationen bei anderen Vereinen geäußert.
Da ja, ich glaube, man, das steht mir nicht zu. Das
da liest man halt mit.
Ja. Und ich bin nicht der Typ, der dann alles auch bei anderen Vereinen in Frage stellt. Dafür ist der DFB da, der muss diese Sachen regeln. Und ich habe natürlich schon meine Meinung über gewisse Vorgehensweisen in Vereinen oder was auch immer. Aber das ist, wie gesagt, das ist Halbwissen. Ich kann das alles nicht beurteilen. Meine Mutter hat mir mal als kleines Kind immer gepredigt und hat gesagt, bevor du dir irgendwo eine Meinung bildest, hör dir beide Seiten an. Mhm. Das ist ja heutzutage nicht mehr so, leider, dass oftmals nur irgendwo man hört was, man liest was, die Medien schreiben was und dann wird geurteilt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, weil es natürlich sehr viele Störfeuer sind. Mhm. Gerade in Bezug jetzt auf meine Person muss ich dann sagen, ich habe ein sehr dickes Fell bekommen, hatte ich auch vorher schon, weil ich mich da auch nicht von meinem Weg abbringen lasse. Ich habe es vorhin gesagt, ich tue alles für den Verein, dass der Verein erfolgreich ist. Und was möglich ist für mich, das ist mein Ziel, das ist meine Aufgabe und wenn ich was tue, tue ich es richtig. Und ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn immer nur genörgelt wird. Wir analysieren im Verein, der Trainer ist unheimlich akribisch, der arbeitet schon morgens bis abends. Wir sehen ja auch, dass wir natürlich jetzt in diesen Spielen, wir haben viel mehr Lösungen. Wir haben taktisch, wenn man das Freiburg-Spiel sieht, wenn man überlegt, dass wir da ohne die ganzen Innenverteidiger gespielt haben, ohne unsere zwei eigentlich Stammsechser mit Schuster und Christiansen, wir haben trotzdem toll gespielt.
Welches Spiel? Freiburg? Oder?
Freiburg, ja. DFB-Pokal.
Ach so, im DFB, okay.
Ja, da muss man ja schon sagen, also taktisch haben wir uns schon natürlich auch entwickelt. Wir haben uns da schon, ich muss sagen, von meiner Sichtweise haben wir schon einen Schritt nach vorne getan.
Ja, es sieht auf jeden Fall gut aus. Wir haben noch genau 1:30. Allerletzte Frage. Hat sich Zinedine Zidane jemals für seinen Kopfnuss bei Ihnen entschuldigt? Fragt Niklas. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ja.
Ja, nee, also das hat er nicht. Das hat er auch nicht müssen, weil im Endeffekt war das ein tolles Spiel damals gegen Juventus in der Champions League und für mich war es eine besondere Ehre, weil der Frank Pagelsdorf, unser Trainer, damals zu mir gesagt hat, Jochen, du spielst gegen den und den möchte ich nicht sehen und es war dann auch so.
Und dann hast du eine
Minuten,
dann hast du eine abgekriegt.
Ist er ausgeflippt, ja.
Interessant. Das kann man sich ja beim Zidane gar nicht vorstellen, dass der...
Ja.
Ja, 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 das passiert. Ja. Ja, es ist leider schon vorbei, leider auch ein bisschen durch den Anfang. Ja, es waren jetzt vielen Dank erstmal an dich, dass du dich den ganzen Fragen der Fans gestellt hast. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Wir wünschen natürlich der Mannschaft weiterhin alles Gute, die jetzt am Samstag spielt, ne? Um 14 Uhr.
Jawohl.
Okay,
ja.
Wunderbar. Und ja, dann bedanken wir uns noch. Bei dir, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und am Mikrofon heute war der Max
und der Paul.
Also schönen Abend euch.
Ja, schönen Abend, vielen Dank.
Ja, schönen Abend, tschüss.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es steht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Businesslogen eure Kunden besser nähern. Nein, nein, so geht das nicht weiter. Stadion verboten, wohin das Auge blickt. Heute moderner Fußball erklären wir dir den Krieg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel ich aus der Hand.
In guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zu dir. Denn andere Längs halten, wird hier noch applaudieren. Wir bringen euch die Stimmung, die Freude und das Geld. Und in Erdbeben zeigt, was ihr davon hält.
Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Heute bei einer Fußball erklärte mir den Krieg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Tabei dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gibt das Spiel nicht aus der Hand.
Es wurden Flug und Fahnen und zuletzt auch wir verboten. Stehplätze verschwinden, geheure Businessloge. Der Fender ist jetzt Kunde und frisst, was ihr serviert. Fankulturverband und Vereine ruiniert.
Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Heute moderner Fußball erklärt ihr den Krieg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Mehr als ein Spiel, für euch nur ein Geschäft. Werden Emotionen geregelt hergesetzt. Der Tag ist nun gekommen, wir nehmen's nicht dahin. Reclaim the game, holt das Spiel zurück.
Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Heute von einem Fußball erklärt ihr den Weg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik. Nein, 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 so geht das nicht weiter.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.